Bernhard, am 22. Wir haben ja am nächsten Tag schon frei.
Du meinst, wenn wohl der albanische Vorentscheid ist?
Ja, natürlich.
Hast du schon im Kalender geguckt, ob ja, ich du da geguckt. Kannst?
Ist ein Donnerstag. Und ich dachte, schade, ist es irgendwo blöd, weil man muss mal am nächsten Tag ja früh raus wieder, ne? Ich habe ja 7 Uhr eigentlich wieder Start gehabt.
Ja. Ach so, wir haben schon frei am 23., ja. Ne? Brauchen wir gar nicht schwänzen.
Ist ja gar nicht schlimm dann, ne?
Schön. Ja, ja gut, ich habe es mir auch eingetragen.
Ja, weißt du was, ich glaube einfach, der Chef hat an uns gedacht. Der hört bestimmt unseren Podcast.
Danke.
Das ist doch super, oder, dass wir den freigekriegt haben?
Das ist gut. Und damit hallo und so. Herzlich willkommen. Wir sind schon auf Sendung.
Hallo zusammen.
Ja, wir haben gerade so ein bisschen unseren Kalender gecheckt. Es ist die letzte Folge unserer 4. Staffel, Eurovision, dein ESC-Podcast. Das ist jetzt keine Überraschung, wenn wir sagen, wir hören nicht auf, über den ESC zu sprechen, denn jetzt geht's erst richtig los.
Oh, ich freue mich schon so richtig. Ich bin schon richtig im ESC-Fieber, Bernhard. Und wir kriegen eine Nachricht jetzt schon nach der anderen, ne?
Es ist unheimlich viel schon los. Wir müssen über ein paar Dinge sprechen. Wir müssen auch gleich noch eine Ankündigung machen, was denn jetzt nach unserer Staffel passiert. Aber das machen wir richtig cool, so als Cliffhanger zum Schluss. Oder heißt es Cliffhanger?
Ja, genau.
Was bei der Sesamstraße? Nee, bei der Lindenstraße immer so, ja, zum Schluss.
Aber Cliffhanger lässt du ja eigentlich dann so hängen, dass du dann nicht weißt, was passiert.
Ach so.
Wir machen so einen halben Cliffhanger.
Wir machen so einen halben Cliffhanger. Ja, das ist so gut.
Ja.
Okay, aber wir müssen erstmal über alles sprechen, weil wir heißen ja nicht umsonst in dieser Folge Ausblick 23, denn was die Vorentscheidssaison betrifft, gibt es ja einige Dinge, über die wir jetzt sprechen müssen.
Auf jeden Fall.
Schieß doch mal los, was haben wir denn auf der Liste?
Wir haben zu einem, das beim Benidorm Festival, dem Vorentscheid von Spanien, ist das Line-Up bekannt gegeben worden mit 18 Teilnehmern.
18 Teilnehmer. Und wen kennen wir davon? Das ist ja immer die größte Frage.
Den Alfred Garcia kennen wir doch noch. Aus 2018, aus dem Duett. Erinnert ihr euch?
Also ich erinnere mich auf jeden Fall. Die hatten doch diese Castingshow gewonnen, ja, als Pärchen. Ja. Und ja, okay, der kommt jetzt solo, ne? Haben sich getrennt.
Sieht danach aus.
Okay.
Nein, keine Ahnung. Ich erinnere mich nur an sehr, sehr begeisterte Fans damals in Amsterdam, die dieses Duo sehr, sehr gefeiert haben. Ich weiß auch noch, unsere Freundin Jasmin liebte diesen Song.
Stimmt.
Ich war weniger Fan, muss ich zu meiner Schande gestehen.
Und mir war es egal, weil es das Frigo-Jahr war.
Ja, deswegen, ich bin mal gespannt, was er diesmal präsentiert. Ja. Mhm.
Ja, gut. Herzlich willkommen, Alfred. Schön, dass du wieder da bist. 16 Teilnehmer für, oder waren es 18 für Spanien?
18.
Okay, dann haben wir doch auch in der Ukraine jetzt die Teilnehmenden.
Genau. Bei der Ukraine sind es 10 Teilnehmer.
10 für den Vorentscheid, der am 17. Dezember stattfindet. Also das erste Lied, das wir kennenlernen werden, ist höchstwahrscheinlich aus der Ukraine.
Wenn das alles gut geht, das Ganze soll ja in einer Metro stattfinden. Weil das relativ bombensicher ist.
Ja.
So traurig
muss
das wirklich ist.
Muss man leider so sagen. Ne?
Sie haben einen Ort gesucht, der relativ sicher vor Beschuss ist, auch wenn es Flugalarm geben sollte oder sowas. Man kann nur hoffen, dass das alles so gut geht und dass die Leute sich dort auf die Musik konzentrieren können. Hm. Viel, viel Glück dafür. Und
wir hoffen, dass dafür ordentlich Sicherheit gesorgt wird. Die Namen sagen mir jetzt fast alle nichts. Ich glaube aber tatsächlich, dass ein paar Rückkehrer dabei sind, die im Vorentscheid schon bekannt sind. In der Jury wird auf jeden Fall Jamala sitzen.
Das stimmt.
Das darf man ruhig sagen, das kam in der Internet-Community nicht so gut an.
Ja, man muss ja auch kein Riesenfan von Jamala sein.
Die polarisiert halt?
Ja, die polarisiert und provoziert halt gerne.
Aber sie polarisiert halt eben so, dass sie auch das Voting gewonnen hat, denn man konnte abstimmen, wer in die Jury soll. Und Jamala hat diese Abstimmung gewonnen.
Muss man ja lassen, ist auch eine Qualität, die sie wirklich hat.
Also ich finde es immer so, sie ist so der Dieter Bohlen im, in der ukrainischen Jury.
Ja, ohne Jamala wäre es ja auch irgendwo langweilig, ja, ne?
Die also, hat immer so eine uncomfortable
question.
Die hält auf jeden Fall nicht hinterm Berg mit ihrer Meinung und das ist ja auch eigentlich interessant.
Und das soll es ja auch in der Jury sein, man braucht ja Leute, die auch irgendwo meinungsstark sind, ne?
Ja.
Und, was ich sagen muss, sehr mutig von der Ukraine einen Vorentscheid auszutragen, finde ich wirklich einen mutigen Schritt und einen guten Schritt irgendwo auch.
Ja.
Die hätten sich es auch einfach machen können und im März irgendwen präsentieren können.
Ja, und irgendwie, abgesehen von der angespannten Situation dort, finde ich irgendwie auch schön, dass der, sie sind ja auch Mitgastgeber, dass das Gastgeberlied als erstes erscheint. Da hat man nochmal die Aufmerksamkeit.
Genau. Schön. Freut mich. Ich bin sehr gespannt.
Ja.
Und von der Ukraine erwarten wir halt immer irgendwas Gutes.
Das wird es wohl werden. Also da bin ich auf jeden Fall gespannt. Ich bin auch gespannt, das wird dann der zweite Vorentscheid, den wir sehen werden, höchstwahrscheinlich, wenn nicht noch irgendwas dazwischen kommt. Das wird Albanien sein und in Albanien gibt es Neuerungen im Vorentscheid. Die finde ich ganz besonders interessant.
Albanien entwickelt den Vorentscheid von Jahr zu Jahr, ist unser Eindruck, deutlich weiter.
Ja, Albanien modernisiert sich. Es wird einen Tag länger gehen. Also wir haben insgesamt 4 Nächte. Ich weiß nicht genau, ob das jetzt 3 Semis sind. Letztendlich kommt ja sowieso eigentlich jeder durch Semi in Albanien und man hat trotzdem 36 Titel dann in der Endrunde.
Zumindest im Gefühl.
Ja, der Abend zieht sich schon sehr, aber das haben wir ja auch schon mal gesagt, gerade weil es einer der ersten Vorentscheide ist, meistens sogar der erste Vorentscheid, ist das ja egal.
Das saugt man richtig auf.
Ja. Auch wenn es irgendwie erstmal 3 Stunden nur im Hintergrund läuft, man bei den Favoriten vielleicht ein bisschen lauter stellt, aber dann irgendwann weiß, wer die erste Person ist, die zum ESC fährt, das ist immer was ganz Besonderes, aber es will sich was ändern. Bis jetzt wurde ja der Interpret, die Interpretin immer, also nee, das braucht man nicht gendern, es ist in Albanien immer eine Frau.
Es gibt zwar Ausnahmen, aber es ist in der Regel eine Frau.
Genau. Wird diese Frau immer von einer Jury ausgewählt. Und das ändert sich in diesem Jahr. Es wird ein Gewinner, eine Gewinnerin des Festival Ikenges geben, und zwar auch durch eine Jury entschieden. Aber diese Person wird nicht automatisch zum ESC fahren, sondern in einem Extra-Voting, was nur die Zuschauer entscheiden, wird der Gewinner, die Gewinnerin dann ausgewählt. Und das finde ich ja, so wie sich das anhört, wenn ich das jetzt auch richtig verstanden habe und richtig erklärt habe, ist das ja eigentlich der ideale Weg, das traditionelle Festival zu behalten und auch den Gewinner nicht aus Juryhänden zu lassen. Das muss wohl unheimlich wichtig sein. Und gleichzeitig aber auch die Zuschauer mit einzubeziehen und vielleicht auch jetzt jedes Jahr etwas Modernes auszuwählen, weil viele KünstlerInnen, glaube ich, nicht daran teilnehmen an diesem Vorentscheid, weil moderne Songs doch eher in den Hintergrund rücken, dass man, weil die Jury ist ja unberechenbar.
Das stimmt und wahrscheinlich steht ja auch schon relativ früh fest, wer das Ding gewinnt. Ich weiß nicht, ob die Meinung der Jury sich an dem Abend komplett nochmal ändert.
Ja, das weiß ich auch nicht.
Da wäre ich mir nicht so sicher. Also ich glaube, ich hätte schon Favoriten nach 3 Nächten vorher.
Wahrscheinlich, aber
ich glaube, das ist genau der Weg, den man gehen kann, um dieses Festival zu modernisieren.
Und ist aber gleichzeitig so in diesen Bestandsschutz zu lassen, weil genau. Was ich immer so das Gefühl hatte, ist, eigentlich wollen sie es nicht verändern, weil sie es so auch gut finden, so klassisch.
Weißt du, eine Sache, ich finde es total toll, also ich sehe das total positiv. Einzigste Sache, Bernhard, da unser Albanisch sehr eingerostet ist und es beim Festival Ikenges, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, es gibt gefühlt Preise für alle. Mir graut schon vor der Vergabe, bis wir herausgefunden haben, wer denn jetzt das Festival Ikenges gewonnen hat, wenn es jemand anders ist, der das Zuschauervoting gewonnen hat.
Ja, stimmt, das wird noch komplizierter. Das
wird noch komplizierter. Werden. Wahrscheinlich müssen wir noch besser aufpassen.
Ja, also normalerweise ist das ja so, das einmal kurz erklärt, es wird irgendwas auf Albanisch gesagt, es gibt so einen Trommelwirbel und auf einmal jubelt jemand. Der kommt dann auf die Bühne. Und wir schon so, wow, den ersten Post fast abgesetzt, diese Person wird gewinnen. Ja. Und dann passiert es aber noch fünfmal, weil dann haben die erstmal die Top 5 auf die Bühne geholt.
Ja, und so jeder muss sich ja auch freuen, wenn er dann den fünften Platz erhält. Deswegen ist es, oder der Nachwuchspreis oder was auch immer, es ist ein bisschen kompliziert.
Ich liebe es.
Und es wird noch komplizierter.
Ja.
Ich bin sehr gespannt.
Lange Rede, kurzer Sinn. Das Publikum darf entscheiden, wer für Albanien zum ESC fällt. Und das finde ich ein schönes Experiment. Und vielleicht wird es ja auch derselbe Gewinner sein. Das kann ja sein.
Das kann sein. Und das wäre ja eigentlich das Positivste, was passieren kann.
Ja. Und lockt vielleicht halt auch eben, es gibt tolle albanische Songs und auch sehr, sehr moderne, vielleicht auch nochmal andere Künstler in diesen Wettbewerb. Wir werden es sehen.
Auf jeden Fall tolle Entwicklungen beim Festival de Cangas.
Ja, das finde ich irgendwie, wo ich es jetzt erzählt habe, eine unheimlich aufregende Nachricht.
Oh ja, ich freue mich schon doppelt so sehr drauf wie sonst.
Ja.
Und ich freue mich immer schon drauf.
Freust du dich auch auf den belgischen Vorentscheid?
Oh, ich bin mal gespannt. Belgien, Vorentscheid, ist jetzt schon lange her, ne? War es nicht Laura Tesoro, die letztes Mal den belgischen Vorentscheid gewann? Und das ist jetzt schon ein bisschen was her.
Ja, 2016 ist
What's
das gewesen,
the pressure? Ich weiß, wir haben diesen Song eher so mäßig gefeiert.
Ja.
Damals. Aber er war sehr erfolgreich.
Die hat auf jeden Fall eröffnet im Finale.
Ja.
Ne? Also ist ein guter Opener gewesen.
Ja.
Danach hat man sich für die interne Auswahl entschieden und jetzt wird wieder abgestimmt.
Finde ich gut, weil man muss ja auch sagen, Belgien ist in den letzten Jahren damit eher so mäßig gefahren mit der internen Auswahl. Über mehrere Jahre, wo es sehr erfolgreich war, hat es dann jetzt über etliche Jahre eher so halb funktioniert.
Ja, ich finde gut, dass man darauf reagiert und dass man zu einem Vorentscheid zurückkehrt, kann man ja sagen. Mhm. Wir sind ja Vorentscheid-Fans und man hat auch schon veröffentlicht, wer teilnimmt. Unter anderem Tom Dice, der mit Me and My Guitar für Belgien ja auch relativ erfolgreich war.
Und für die Zeit war das damals, also habe ich so empfunden, ein total schöner Song. Du mochtest ihn, glaube ich, nicht so gerne, ne?
Ich bin da nicht so der Fan von dieser Musikrichtung, aber ich finde das immer wieder erstaunlich, wenn in einem Songcontest, der ja eigentlich dafür steht, dass alles schrill und bunt und schnell sein muss, sich da einfach jemand hinstellt, das bricht und dann Erfolg hat.
Das war einer meiner Lieblingssongs in dem Jahrgang. Ich weiß nicht, ob der Song so gut gealtert ist, aber damals fand ich ihn wirklich schön.
Ja, so Singer-Songwriter-mäßig, das wie gesagt, nicht ESC-typisch. Mhm. Ich fand den jetzt wirklich nicht berauschend, aber wie gesagt, dadurch, dass es so anders war.
Aber das ist die Sache, das polarisiert. Es ist ja dann so eher, dass es in meine Musikrichtung geht, dass ich das mag und ich fand es total toll. Und ich glaube, dadurch hat der Song das Ganze geschafft. Mal gespannt, ob Tom Dice diesmal wieder so erfolgreich beim belgischen Vorentscheid ist. Ich glaube, das werden wir erst sehen, wenn wir die Songs hören, ob das was werden kann. Aber wir können gespannt sein. Belgien, Vorentscheid, finde ich gut.
Ja, wir werden die Songs hören. Wir werden übrigens auch in den nächsten Tagen schon die Songs aus Estland hören. Ich meine, in der ersten Dezemberwoche sollen die veröffentlicht werden. Die Teilnehmenden sind schon veröffentlicht.
Ja, für Eesti Laul. Dieses Festival, was in Estland jedes Jahr stattfindet und den Künstler für den ESC bestimmt, hat diesmal wieder ein paar Teilnehmer. Aber irgendwie gibt es dieses Jahr keinen Song von Stig Reste, Bernhard. Ich bin ein bisschen enttäuscht.
Hä, wie?
Nee, also es gibt keinen Song von Stig Reste. Also
was ist denn da schiefgelaufen?
Ich weiß auch nicht, ich glaube, die müssen nochmal neu auswählen.
Und diese Laura ist auch nicht dabei?
Nein, was? Nein, also irgendwas läuft schief da. Also,
das ist ja Revolution da.
Ja, ich habe auch keine Ahnung. Es kommen zwar etliche Leute wieder, die bereits dort angetreten sind bei Eesti Laul. Der bekannteste, der bestimmt antreten wird, ist Robin Junkenthal. Ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen, der nämlich schon 2010 mit Siren als Teil von Malcolm Lincoln dabei war. Muss sagen, ich habe mir diesen Auftritt nochmal angeguckt, habe ich gar nicht mehr so im Kopf gehabt.
Mir sagt das jetzt auch irgendwie nichts.
Also ich habe mir den Auftritt angesehen und es kam nicht diese Erinnerung hoch. Also ganz fest hängen geblieben ist er bei mir nicht.
Ist ja jetzt auch schon 12 oder 13 Jahre her. Man kann ja auch nicht alles behalten.
Nee, aber das ist der einzige Name, der bereits beim Eurovision Song Contest wirklich dann dabei gewesen ist.
Apropos Namen. Es gibt noch zwei Namen, über die ich, was Vorentscheid und interne Auswahl betrifft, dringend sprechen muss. Und zwar die Gerüchteküche brodelt.
Oh ja.
Und zwar in zwei Ländern ganz besonders und ich bin auch ganz heiß auf die News. Pass auf. Australien hat verkündet, es wird im kommenden Jahr keinen Vorentscheid geben. Was heißt das?
Sie haben Damien gefragt. Und Damien hat ja gesagt. Und hoffentlich einen besseren Song als den, den sie präsentiert hätte, wenn sie nach Rotterdam gefahren wäre.
Es wäre, ich glaube einfach, das ist das größte Gerücht in diesem Jahrgang und es wird einfach nicht stimmen.
Nein, wahrscheinlich haben sie irgendeinen australischen Künstler gefunden. Jeder ESC-Fan rechnet jetzt mit Damien. Aber ich glaube, die wird es nicht werden. Es wird irgendwer anderes, der in Australien ein gutes Standing hat, werden.
Aber wenn Demi Im einen guten Song hat und sie es ist, ich würde es richtig feiern.
Ich auch. Wenn die nur einen halbwegs guten Song hat, die ist live so gut.
Ja, die macht auch einen mittelmäßigen Song, was ja, wenn man ehrlich ist, Sound of Silence ja auch war.
Sound of Silence war gut, aber Sound of Silence war nichts Besonderes, fand ich, als Studioversion. Nee. Und die hat diesem Song so Leben eingehaucht, dass ich diesen Song jetzt liebe.
Das war another level auf der Bühne,
ja,
ne?
Ja, Studioversion gut, anderes Level auf der Bühne. Also,
ja.
Ich bin sehr gespannt.
Genau, also wie gesagt, ist ein Gerücht. Wir verbreiten das jetzt auch noch ein bisschen. Mhm. Ich würde mich sehr darüber freuen. Vielleicht hat Australien auch ganz andere Pläne. Ist auf jeden Fall etwas, was mich so kribbelig macht, wo ich so mein ESC-Gefühl bekomme. Ich denke, boah, wie schön wäre das, wenn die zurückkommt.
Oh ja. Und ein anderes Gerücht gibt es auch noch, ne?
Ja.
Obwohl ich glaube, dass wenn das stimmt, wir sie trotzdem nicht beim ESC sehen werden.
Wenn das stimmt, das wäre ja ein Duell, du.
Oh ja. Oh, stell dir vor, die würden beide dahin fahren. Wir sprechen natürlich von Schweden.
Ja, wir sprechen von Schweden. Das Aftonbladet, also eine große Zeitung, spoilert ja im Vorfeld und in 99% der Fälle ja auch richtig.
Die sind ganz gut informiert, ne?
Die sind sehr gut informiert. Sie spoilern, wer beim Melodiefestival antritt. Und normalerweise, ja, denkt man sich so, ja, okay, Charlotte Pirelli schon wieder.
Aber da freut man sich auch jedes
Jahr. Da freut man sich und in diesem Jahr ist die Aufregung im Vorfeld schon groß, denn Loreen soll angeblich wieder in den Vorentscheid gehen. Und ich weiß nicht, wenn das die Wahrheit ist, was so meine Gefühle dazu sind.
Bei mir sind sie sehr gemischt, muss ich ganz ehrlich gesagt zugeben, weil ich nicht glaube, dass selbst wenn Loreen einen Wahnsinns-Song hat, vorausgesetzt, das wäre der Fall. Also ich mag ihre Musik eigentlich fast immer, aber es ist ja in den letzten Jahren, muss man ja mal ehrlich sagen, nicht ganz so Mainstream-kompatibel. Was ja eh für Loreens mäßigen Erfolg bei ihren drei Teilnahmen, war es ja nur einmal wirklich ein Erfolg, beim Melodiefestival auch nicht dafür spricht, dass sie da gute Chancen hat, weil Statements fand ich auch toll. Und ich fand es auch noch Mainstream-kompatibel genug eigentlich. Ich weiß es nicht, ich weiß nicht. Wenn ich glaube, ich möchte, dass es nicht stimmt.
Ich finde, das ist ja, da kann man sich ja auch stundenlang drüber unterhalten, finde ich, weil wir reden da in einer der nächsten Folgen auch nochmal drüber. Ich war ja in Amsterdam beim großen Eurovision-Konzert, da ist ja Loreen auch aufgetreten.
Ich bin immer noch traurig, Bernhard.
Ja, leider konntest du nicht mitkommen, aber ich habe für dich natürlich die Emotionen aufgesogen. Und zwar, wenn Loreen die Bühne betritt, alle spüren diese Magie. Es ist unglaublich.
Was natürlich passiert was, ne, wenn diese Frau die Bühne betritt.
Was natürlich auch an dem Song liegt. Euphoria durfte von 36 Liedern auch als letztes antreten. Mhm. Der Saal hat gebebt. Alle sind aufgestanden. Das ist ja wirklich grandios. Und ich glaube, und das hat sie mit Demi eben auch gleich, sie würde auch mit einem mittelmäßigen Song den ESC wieder gewinnen. Aber sie würde mit einem mittelmäßigen Song das Melodiefestival nicht gewinnen. Also ihr großer Nachteil ist, dass sie aus Schweden kommt.
Genau. Sie würde in jedem anderen Land dabei sein.
Ja. Und wird sie auch schon längst intern ausgewählt worden.
Ich glaube auch, dass sie sogar mit einem guten Song das Melodiefestival nicht gewinnt.
Das werden wir vielleicht rausfinden, denn die Songschreiber sind laut Gerüchten dieselben, die auch 2012 bei Euphoria am Werk waren. Was darauf deuten lässt, dass man es wohl doch Mainstream-mäßig nochmal drauf ankommen lassen will. Und Es gibt ja auch andere Künstler, wir sprachen gerade über Charlotte Pirelli, die ja dann in den Schlager gewechselt ist, wo man auch so merkt, die hat jetzt vielleicht auch gar nicht die Intention, da den Pokal zu holen, sondern den Auftritt zu genießen. Ein anderes Beispiel wäre für mich Robin Bengtsson, der ja eigentlich eher zufällig gewonnen hat 2017. Ich glaube auch nicht, dass das so geplant war, war ja eher so ein eher schwacher Jahrgang. Und der jetzt aber irgendwie in 3 Jahresabständen immer wieder kommt, ins Finale kommt, aber mit Songs, wo man weiß, das wird nicht beim ESC funktionieren, das wird auch nicht gewinnen beim Melodiefestival.
Das geht einfach nur nochmal, sich zu präsentieren, mit der Single ein bisschen Erfolg zu haben, wieder ins Gespräch zu kommen, eine Tour da wahrscheinlich draus machen zu können und sowas. Kann ja auch eine Intention sein, wenn Loreen dahin zurückkehrt.
Ja, bloß bei Loreen läuft man ja Gefahr, dass sie es auch nicht ins Finale schaffen würde. Also wenn sie wenigstens so wie es 2017 ja auch vielleicht gut gewesen wäre.
Einen guten dritten Platz macht oder sowas, ne? Oder fünften, irgendwie sowas.
Ja, irgendwie im Finale und dann, was weiß ich, gute Jurypunkte und dann nicht gewinnt, dann wo man sagen kann, ja, hat eine gute Platzierung gemacht, alles schön und gut. Aber sie ist ja, sie polarisiert ja auch.
Mit My Heart is Refusing Me, nicht ins Finale zu kommen. Ich habe das damals nicht geglaubt. Ich habe immer früher gedacht, die ist Zweite geworden im Finale. Immer.
Bis du mir das mal gesagt hast. Weil das Lied im Nachhinein ja auch gehypt wurde und auch 2 Jahre später ja auch nochmal veröffentlicht wurde. Ja. Die war sehr, sehr unerfolgreich dafür, dass das Lied so gut war und hat ja dann die Rache geübt quasi 1 Jahr später. Und im Nachhinein betrachtet wäre das der Punkt gewesen.
Ja. Sehr interessant. Ich bin sehr gespannt und ich fände es auch sehr interessant, wenn es stimmt. Fände auch noch mal interessant, einen Mainstream-Song von ihr zu hören, muss ich sagen. Wie sie sich das dieses Jahr, weil Euphoria ist ein Übersong, aber natürlich würde sie mit nicht was Gleichem wiederkommen. Ich denke, dass es schon angepasster an die heutige Zeit und an sie auch ist.
Also in meiner Fantasie müsste sie vielleicht auch mit einer Ballade wiederkommen, weil sie trägt ja.
Die kann alles tragen.
Songs, ne? Wie Anspieltipp auf YouTube, ihr Cover von Toni Braxtons Unbreak My Heart.
Ja.
Da kriegt man ja Gänsehaut. Also die weiß das ja einzusetzen. Aber es kann sein, dass tatsächlich das zu einer erneuten Niederlage kommt, was, glaube ich, in der ESC-Bubble egal wäre, wenn sie wieder auf irgendeinem
das
Konzert
sind, Euphoria singt. Da sind die Hardcore-Fans dann irgendwie eher sauer. Ich schließe mich damit ein. Also dann mag ich schon mal den Song, der in Schweden gewinnt, in dem Jahr nicht.
Genau, da sind wir dann einfach beleidigt.
Ja. So mindestens bis kurz vor Ende. Ja, mindestens.
Wir müssen das Thema mal beenden. Wir reden da schon viel zu lange drüber.
Und dann stimmt es am Ende nicht.
Ja, wir werden in den nächsten Wochen oder vielleicht sogar Tagen schon erfahren, wer antritt beim Melodiefestival. Vielleicht wissen wir das jetzt auch gerade schon, wenn ihr den Podcast hört, weil wir eine Woche vorher aufnehmen. Dann werden wir auf jeden Fall nochmal drüber sprechen. Ich habe immer noch kein Gefühl dazu, ob ich das will oder nicht.
Ja.
Egal, nächstes Thema. Wir haben Interpreten für die Niederlande. Das ist ja auch noch eine ganz große Neuigkeit.
Ja, stimmt. Und die haben diesmal ein Duo dabei.
Ja, Mia Nicolai und Dion Cooper. Wahrscheinlich wieder schön falsch ausgesprochen. Wir werden sehr divers. Wir haben jetzt eine Frau im Contest, die feststeht, einen Mann und ein Duo.
Das fehlt heißt, als nächstes noch eine Band.
Es fehlt noch eine Band und dann ist eigentlich schon fertig.
Ja, ne? Warten wir es mal ab.
Ja, wir wissen noch nicht viel darüber, außer dass Duncan Lawrence, Gewinner 2019, sie entdeckt und für sie einen Song komponiert hat. Das setzt die Erwartungen aber hoch.
Da gucken wir mal und warten mal ab, was der Duncan da so produziert hat.
Ja. Man denkt ja irgendwie direkt an die Common Linnets bei Duo aus den Niederlanden.
Ja.
Da hast du ja auch die Erwartungen nochmal erhöht. Einmal zweiten Platz und einmal einen ersten Platz. Jetzt bin ich wirklich gespannt und die Delegation soll direkt verliebt in diesen Song gewesen sein. Also
das ist ja sehr offensiv von der Niederlande.
What's the pressure, verstehst du? Also das ist jetzt Druck.
Ja, ich glaube auch. Ich weiß nicht, ob das gut tut. Diese Assoziation. Also mein erster Gedanke auch, wollen sie es nochmal à la Common Linnets probieren oder was ist es?
Vielleicht ist es auch einfach für die Presse gewesen, dass man so 1-2 schöne Sätze rausgehauen hat, jetzt wo es noch wenig Interpreten gibt, wo es auch einmal durch die Community geht. Man weiß es nicht, aber ich bin da schon sehr gespannt. Ich kann mir noch nicht viel darunter vorstellen. Ich kenne bis jetzt nur ein Foto.
Warten wir es einfach ab. Die Infos werden bestimmt folgen und wir freuen uns schon drauf.
Genau. Und wir haben weitere Infos bekommen, und zwar zum deutschen Vorentscheid.
Oh ja, das Ganze wird im März wieder stattfinden.
Juhu!
Und wir machen auf jeden Fall einen Vorentscheid, das ist eine schöne Sache. Und sie haben es geöffnet, es ist egal, woher man kommt, Hauptsache man möchte für Deutschland singen.
Schön.
Ja, also eine Öffnung in alle Richtungen, Hauptsache wir haben mal wieder Erfolg, ist auch ein interessanter Weg.
Ja, man kann sich aktuell bewerben. Ich glaube, wenn unser Podcast erscheint, ist die Bewerbungsfrist allerdings abgelaufen. Das heißt, wir können hier niemanden mehr animieren, sich zu bewerben. Mhm. Zum jetzigen Zeitpunkt, ich habe gerade gegoogelt, sind aber schon über 250 Beiträge eingereicht worden, was schön ist. Mhm. Das zeigt ja, dass Interesse da ist. Es sollen bis zu 10 KandidatInnen in den Vorentscheid kommen. Und das Schönste ist eigentlich, es gibt eine Wildcard, die über TikTok vergeben wird.
Ich weiß
womit
nicht,
wie wir ich das ja finde. Jetzt schon wissen, wer den Vorentscheid gewinnt.
Wahrscheinlich.
Wenn man danach geht, wer mit einer Wildcard alles angetreten ist.
Fallen mir so ein paar ein.
Das sind, also man hat da eigentlich schon immer einen kleinen Vorteil durch.
Ja, ich glaube auch. Wir werden es mal sehen. Ich hoffe nicht, dass es im Endeffekt schon stimmt, weil ich fände es besser, wenn...
Nee, ich finde das lustig.
Ich finde, das wäre wieder ein klarer Einsatz von Fehleinsetzung sozialer Medien. Aber wir gucken mal.
Ja gut, aber sagen wir es mal so, es ist modern, es zielt auf eine junge Zielgruppe auch ab, wenn man es über TikTok laufen lässt, was ich gut finde. Ich glaube, Radiosender sind wieder mit im Boot, allerdings nicht über...
Hoffentlich ohne Radio-Voting.
Das weiß ich nicht, aber auf jeden Fall ohne Zwang, die Songs spielen zu müssen, weil man, glaube ich, in den Genres, so hat man es rausgehört, doch jetzt ein bisschen diverser sein möchte. Man hat auf jeden Fall explizit dafür aufgerufen, aus sämtlichen Genres Lieder einzureichen. Das heißt, man geht vielleicht von diesen klassischen Radio-Pop-Liedern weg und bietet dem Zuschauenden und dem Abstimmenden etwas mehr Vielfalt.
Wäre es da nicht schön, wenn die Radios auch mal Mut hätten, mehr Diversität zu spielen?
Das ist mir egal, wer heute noch Radio heutzutage. Wir sind im Zeitalter der Podcasts. Ich finde es sehr interessant, dass man jetzt irgendwie so ein halbfertiges Konzept präsentiert bekommt, weil man kann ja jetzt noch nicht genau absehen, wie es genau gemacht wird. Ist die Frage, ob man es noch gar nicht weiß, ob man noch in den Verhandlungen ist, ob man noch ein bisschen die Spannung bewahren will, ob wir es auf TikTok erfahren.
Oder ob man sich vielleicht überlegt, wer sich bewirbt und das passende Konzept für den Künstler raussucht, den man möchte. So würde ich es, glaube ich, machen.
Ich wollte gerade sagen, es ist ja vielleicht auch irgendwie nicht falsch.
Nee, ich würde es genauso machen. Ich würde das Konzept so machen für den oder die Künstler in einer kleinen Zahl, die ich am erfolgsversprechendsten sehe, und das präsentieren und dann sehen, ob das, was ich denke, mit dem, was die Zuschauer im Endeffekt entscheiden, übereinstimmt.
Ich meine, so ein kleines bisschen so runddrehen, dass die Spannung aufkommt, das darf man ja auch.
Es soll ja auch eine Unterhaltungssendung sein. Ja. Es soll ja auch unterhalten und einen gewissen Spannungsbogen brauche ich dafür. Und ich sollte es vielleicht so machen, und das machen viele gute Castingshows, / Vorentscheide, dass sie einem kleineren Pool an Favoriten eine leichte Sonderstellung lassen, sind aber auch offen genug dafür, wenn sich das Publikum in eine andere Richtung entwickelt.
Das ist, wir sprachen ja auch gerade schon drüber, beim Melodiefestivalen ja auch oft so. Die haben in jeder Vorrunde sieben Teilnehmende. Die Startnummer 7 ist der letzte im Feld, der hat eigentlich immer, da weiß man eigentlich schon immer so, da kommt jetzt was Gutes, weil es einfach immer so ist.
Ja.
Ähnlich auch die Startnummer 1 oder die Startnummer 6, also wo man sagt, die haben einfach gute Startpositionen, Füllmaterial eher auf 2 und 3, die fliegen dann meistens in der ersten Votingrunde raus. Es passiert aber auch in wenigen Fällen das Gegenteil, wo die Produktion ja auch immer bereit ist, die dann mit Kusshand anzunehmen und sagen, ach toll, schön, dass es den anderen gefällt.
Genau, es funktioniert. Wir müssen es vielleicht im Finale oder der zweiten Chance-Show anders platzieren.
Genau.
Und das sieht man auch immer wieder. Und das bringt die Flexibilität des Austrägers sozusagen. Und vielleicht, ich gehe einfach davon aus, der NDR ist schlau und wird es so machen.
Da gehe ich auch von aus. Also das ist ja hier die Grundvoraussetzung.
Dann sind wir schon mal gespannt und ich freue mich schon wahnsinnig auf März.
Ja, insgesamt kann man sagen, gut, dass es einen Vorentscheid gibt. Ich freue mich, dass man es auch immer wieder neu anpackt, versucht Dinge zu verändern, an den kleinen Stellschrauben zu drehen. Das finde ich super, dass man nicht aufgibt und irgendwann kommt dann eine gute Platzierung wieder raus. Wir werden in diesem Jahr, nämlich um auf unseren Cliffhanger zu kommen, ja auch aktiv daran beteiligt sein.
Ja. Ja, der NDR wird dann eine Vorauswahl ja schon treffen für die Songs und wir haben uns nämlich was ganz Besonderes für euch überlegt, nämlich einen Adventskalender mit Podcasts.
Genau. Unser Erscheinungsdatum ist der 30. November. Das heißt, wenn ihr pünktlich hört, geht es morgen schon los. 24 Tage bis Weihnachten, 24 Türchen mit Schokolade und auch 24 Podcasts, kleine Schnippel-Podcasts, die ihr hier auf den diversen Kanälen, wo auch immer ihr uns hört, genießen könnt. Und inhaltstechnisch sind wir tatsächlich extrem Kooperationspartner des NDR, muss man sagen.
Genau, weil wir haben uns damit beschäftigt, was macht den perfekten ESC-Song aus? Unter anderem. Natürlich beschäftigen wir uns auch mit dem Junior ESC ausführlich, indem wir Songchecks machen, einen Grundüberblick über den Junior ESC und eine Nachlese. Aber ein ganz großer Teil ist auch der perfekte ESC-Song. Und wir werden alles durchgehen. Was man haben muss, was man braucht, was vielleicht Sachen sind, die besonders gut funktionieren und was vielleicht nicht. Und wir haben uns da schon sehr, sehr in die Materie reingefuchst. Manche Statistik selber gefälscht. Nein, natürlich nicht.
Nein, aber trotzdem mehrere Minuten recherchiert und zugegeben, wir haben den NDR nicht gefragt, ob er unsere Hilfe haben möchte, sondern uns richtig aufgedrängt.
Natürlich.
Was toll ist, weil ich glaube, sie hören auch schon jetzt zu und sind unheimlich gespannt, was wir da so in unseren Podcast gezaubert haben.
Wir können natürlich für euch auch, lieber NDR, natürlich schon die Sachen im Vorfeld bereitstellen. Schreibt uns doch einfach.
Genau. Lieber NDR, für euch gilt natürlich genau das, was für unsere Zuhörenden auch gilt. Ihr könnt uns gerne kontaktieren auf Instagram,
auf YouTube
oder auf TikTok. Da seid ihr doch jetzt auch wegen dem Lied.
Genau, wir freuen uns von euch zu hören. Bis nachher, sagen wir schon mal.
Bis nachher, sagen wir schon mal. Eine schöne Adventszeit. Wir hören uns also quasi schon morgen und bis Weihnachten jeden Tag.
Und detailliertere Informationen zu den hoffentlich zwei Songs, die wir dann schon wissen bei unserer ersten regulären Podcast-Folge nach dem Adventskalender. Werdet ihr dann kriegen, nach Weihnachten.
So, jetzt haben wir genug geredet.
Ich glaub's auch.
Gut.
Bleibt uns nicht mehr viel zu sagen, außer bis dahin.
Auf Wiederhören.